In der zweiten Einheit behandeln wir die Frage, wer sollte getauft werden? Nachdem Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt den Auftrag zur Taufe gegeben hat, begegnet uns in der Folge bei den ersten Christen immer wieder die Taufe. Und jetzt wollen wir mal alle Stellen gemeinsam anschauen in der Apostelgeschichte, wo jemand getauft wird mit Wasser. Beginnen wir bei der ersten Wassertaufe in der Apostelgeschichte, die steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38 und folgende. Petrus hat gepredigt, die Reaktion war Buße, war Glaube und 3000 Menschen, die sich taufen ließen. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, 12 und folgende von Menschen in Samaria, die sich taufen ließen. Darunter Simon der Zauberer. Und zwar haben die sich taufen lassen, nachdem Philippus in Samaria gepredigt hat. Im gleichen Kapitel lässt sich der Kämmerer aus Äthiopien taufen, nachdem ihm Philippus die Botschaft, das Wort Gottes, das Jesaja-Buch erklärt hat, die Schrift ausgelegt hat. Dann, nur wenige Verse später, lässt sich ein gewisser Mann mit Namen Saulus taufen, der ja auch Paulus hieß und später nur noch Paulus auch genannt wird. Dieser Saulus, der ging nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, und da begegnet ihm Jesus und hat ihm sozusagen eine Predigt gehalten. Und dann wurde er blind und dann kam Ananias und hat ihm ziemlich sicher auch noch einmal erklärt, wie es ist mit dem Evangelium. Und dann steht jedenfalls, und er ließ sich taufen. Kapitel später lässt sich ein Cornelius mit seinem ganzen Haus taufen, und zwar nachdem Petrus ihm das Evangelium verkündet hat. In Philippi lässt sich Lydia, die Purpurhändlerin, taufen, mit ihrem ganzen Haus, und zwar nachdem Paulus gepredigt hat. Im gleichen Kapitel, auch in Philippi, lässt sich der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus taufen, nachdem Paulus und Silas ihm das Evangelium erklärten. Die waren ja im Gefängnis und sind dann nicht ausgebrochen, als alles der Weg frei war. Der Kerkermeister wollte sich umbringen lassen. Paulus sagt, stopp, halt, wir sind noch da. Und dann erklärten sie ihm das Evangelium. Und er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. In Apostelgeschichte 18, Vers 8 lässt sich Crispus, der Synagogenvorsteher in Korinth, mit seinem Haus taufen, und zwar auch nachdem Paulus gepredigt hat. Wenn wir all diese Stellen anschauen, in denen Menschen in der Apostelgeschichte sich taufen ließen, dann fällt auf, es ist immer die gleiche Abfolge. Zuerst wird das Evangelium, die Botschaft Gottes, gepredigt und dann entsteht Glaube und die Reaktion oder die Folge des Glaubens war dann die Taufe. Also die Apostelgeschichte zeigt uns, wie der Römerbrief wahr ist. Und zwar Römer 10, 17 heißt es ja, so kommt der Glaube aus der, Luther hat übersetzt, Predigt, der Akoe, aus dem Hören des Wortes Gottes. Der Glaube kommt also aus der Predigt und die Taufe ist dann die Folge davon. So ist also sehr klar von der Bibel her, wer soll sich taufen lassen? Alle, die zum Glauben kommen, können und sollen getauft werden. Das ist sehr klar. Umstritten war und ist die Frage, ob auch Kinder, auch Säuglinge, getauft werden können und sollen. Und ich möchte in dieser Einheit die stärksten Argumente für die baptistische wie auch für die peptobaptistische Position darlegen. Baptistische Position von Baptizo, die täuferische Position, und die pädobaptistische, pedo, das Kind, die Kleinkinder, die Kindertaufe. Die erste Position ist die baptistische Position, die besagt, dass nur an Christus glaubende Menschen getauft werden sollen. Für diese Position sehe ich hauptsächlich drei Argumente. Klar, man könnte noch viel mehr anfügen, aber ich möchte mal zusammenfassen auf drei Argumente, die angeführt werden für die Glaubenstaufe. Oft wird darauf hingewiesen, dass er das Wort Taufen, Untertauchen meint und darum nur diese Form biblisch ist. Nun hier möchte ich ergänzend sagen, dass es durchaus christliche Traditionen gibt, in denen kleine Kinder, sogar Säuglinge, mit der Immersionstaufe getauft werden. Also dass Säuglinge genommen werden, die werden da ins Wasser, ins Becken hineingetaucht, wieder rausgenommen. Die schreien oft wie am Spieß, aber es gibt diese christliche Tradition. Ich denke so orthodoxe Kirche, aramäische Gläubige, wo auch Kleinkinder, Säuglinge untergetaucht werden. Ein weiteres Argument für die Glaubenstaufe sind die neutestamentlichen Berichte. Wie eben ausgeführt, wird durch die Apostelgeschichte sehr deutlich, dass zuerst die Evangeliumsverkündigung war, daraus entstand Glaube und dann folgte die Taufe. Die Taufe folgte also immer auf den rettenden Glauben. Sie wurde nicht vorher vollzogen, sondern nachher. Und das dritte Argument ist, dass man die Bedeutung der Taufe ins Feld führt. Man sagt, die Taufe symbolisierte den Anfang des Christenlebens. Und da gibt es viele Bibelstellen, die dann ins Feld geführt werden können, zum Beispiel Galater 3, Vers 27. Paulus schreibt da, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das würde für Säuglinge ja nicht gelten. Also Paulus schreibt hier ja nicht, ihr, als ihr Säuglinge wart, habt ihr mit der Taufe Christus angezogen. Nein, das würde nicht aufgehen. Paulus setzt die Wiedergeburt voraus bei der Taufe. Ihr habt euch taufen lassen, das zeigt, ihr habt ja Christus angezogen. Oder auch Römer 6, 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hätte Paulus dies auch über Kinder sagen können? Ich meine, bei Säuglingen würde das hier nicht gelten, dass wir mit Christus in den Tod getauft und dann zu einem neuen Leben mit Christus auferweckt worden sind. Oder auch Kolosser 2, Vers 12. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Auch das könnte über Säuglinge nicht gesagt werden, da sie noch keinen Glauben haben. Die Position, dass nur an Christus glaubende Menschen getauft werden sollen, wird sehr stark vertreten, beispielsweise von Erich Mauerhofer, John MacArthur oder auch Wayne Grudem. Und bei ihnen findet man noch viele weitere starke Argumente für diese Position. Die zweite Position ist die pädobaptistische Position. Also, dass auch Kinder getauft werden sollen. Hier gibt es einen Unterschied zwischen der römisch-katholischen Auffassung und der protestantischen Auffassung der Kindertaufe. Die römisch-katholische Kirche lehrt die Kindertaufe vor allem, weil sie von der Heilsnotwendigkeit der Taufe ausgehen. Das sakramentale Verständnis der Taufe bewirkt, dass man Kinder tauft, weil man glaubt, dass durch die Taufe Menschen gerettet werden. Also das sakramentale Verständnis der Taufe ist das Verständnis, dass das Sakrament wirkt, auch ohne den Glauben des Getauften. Die Taufe ist so wie ein Mittel, durch das die Kirche Menschen errettende Gnade zuwendet. Der Taufakt selbst bewirkt die Wiedergeburt. Die Taufe ist eine Art Kanal errettender Gnade. Und so lehrt die römisch-katholische Lehre, dass die Taufe heilsnotwendig ist und nur von Priestern gespendet werden soll. Hier müsste ich natürlich noch sehr viel mehr sagen. Nicht so einfach, wie ich es jetzt in 3, 4 Sätzen gesagt habe. Könnte man noch viel dazu sagen, auch viel lehren. Wer mehr dazu wissen möchte, der findet gute Ausführungen dazu bei Wayne Grudem in seiner biblischen Dogmatik. Und er geht in diesem Zusammenhang auch auf die Frage der Heilsnotwendigkeit der Taufe ein, zum Beispiel auf Verse wie Johannes 3,5. Und zeigt, warum die Taufe nicht heilsnotwendig ist und warum die Taufe nicht die Wiedergeburt bewirkt. Die protestantische, pädobaptistische Auffassung ist anders. Hier bewirkt die Taufe nicht die Wiedergeburt. Sie bewirkt nicht die Rettung. Es ist vielmehr so, dass die meisten protestantischen Befürworter der Kindertaufe betonen, dass die Kleinkinder von gläubigen Eltern getauft werden sollen und dann auch im Glauben erzogen werden sollen. Und dass dann natürlich die Bekehrung auch noch folgen muss. Dies ist die gängige Auffassung in lutherischen, anglikanischen, methodistischen, presbyterianischen und reformierten Kirchen. Also in einem Großteil der protestantischen Tradition wird die Kindertaufe gelehrt und praktiziert. Man spricht hier auch vom bundestheologischen Argument, also von einer bundestheologischen Argumentation. Dass also Kinder von gläubigen Eltern getauft werden sollen, weil sie durch den Glauben der Eltern zum Bund dazugehören. Ist wie so das alttestamentliche Verständnis der Bundesgemeinschaft des Volkes Gottes, wo man ja durch Geburt bzw. die Männer durch die Beschneidung dann zum Volk Gottes gehört und nicht durch den persönlichen Glauben. Ich werde jetzt versuchen, die wichtigsten Argumente der Kindertaufe darzulegen. Da ich selbst diese Position nicht vertrete, besteht durchaus die Möglichkeit, dass Vertreter der Kindertaufe sich jetzt nicht angemessen vertreten sehen. Ich möchte darum auf umsichtige, verantwortbare Ausführungen hinweisen, wo die Kindertaufe vertreten wird. Und das finden wir beispielsweise bei Louis Berghoff oder auch bei R.C. Sproul, die gute Ausführungen haben, die man auch aus biblischer Hinsicht meines Erachtens verantworten kann. Nun, die stärksten Argumente für die Kindertaufe aus biblischer Sicht sind zunächst einmal die Beschneidung. Man sagt, im Alten Bund wurden ja Kinder beschnitten und die Beschneidung war das äußerliche Zeichen des Eintritts in die Bundesgemeinde oder die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Diese Beschneidung wurde an allen männlichen Kindlein im Alter von 8 Tagen vollzogen. Und jetzt sagt man, die Taufe ist die Parallele zur Beschneidung. Das ist also das neutestamentliche Gegenstück zur Beschneidung, die Taufe. Daraus folgt, dass die Taufe allen Gläubigen, allen Kindern gläubiger Eltern gespendet werden sollte. Tut man dies nicht, so beraubt man sie eines Vorrechts und Segens. Ja, dass die Taufe eine Parallele hat in der Beschneidung, darauf weist auch Paulus hin. In Kolosser 2, 11 und 12 steht: In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also ein ganz starkes Argument für die Kindertaufe ist der Hinweis auf die Beschneidung. Weiter wird von Vertretern der Kindertaufe auf die Haustaufen hingewiesen. In der Apostelgeschichte steht ja sehr oft, er aber und sein Haus ließen sich taufen. Cornelius oder auch Lydia, Crispus und so weiter. Und jetzt wird daraus gefolgert, wenn ja das ganze Haus sich taufen ließ, dass da bestimmt auch irgendwann einmal Säuglinge dabei sein mussten. Also Säuglinge der zum Glauben gekommenen Eltern, die da mit allen anderen in diesem Haus gerade getauft worden sind. R.C. Sproul beispielsweise schreibt, dies lässt stark vermuten, obwohl es das nicht beweist, dass Kinder unter den Getauften waren. Und dann weist er auf die Kirchengeschichte hin, der ein starker Hinweis darauf ist, dass wirklich Säuglinge auch dabei waren. Weil schon Mitte des 2. Jahrhunderts sich erste Erwähnungen der Kindertaufe finden lassen. So wie ich das Ganze überblicke, scheint mir die Kirchengeschichte das stärkste Argument für die Kindertaufe zu sein heute. Weil tatsächlich sehr früh die Kindertaufe erwähnt wird und, um ehrlich zu sein, während den 2000 Jahren Kirchengeschichte war die Taufe auch die hauptsächlich praktizierte Form der Taufe. Ein drittes Argument für die Kindertaufe ist der Hinweis darauf, dass Kinder nicht vom Reich Gottes ausgeschlossen werden dürfen. Jesus selbst hat ja gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wird ihnen nicht, denn solchen gehört das Himmelreich oder das Reich Gottes. Darum sollen sie auch getauft werden. Man darf sie nicht vom Reich Gottes ausschließen. Und ein viertes Argument, das mir begegnet ist, ist der Hinweis darauf, dass der Glaube ja ein Geschenk ist. Und die Taufe, die geschieht nun passiv am Täufling bei der Kindertaufe. Gott hat die Initiative ergriffen, nicht unser Werk rettet, alleine Gott rettet. Darum ist die Taufe auch keine angemessene Antwort des Glaubenden, weil Gott es ja ist, der wirkt. Zum Beispiel Peter Wick, er weist auf die Bekehrung von Paulus hin. Er sagt, Paulus hat sich ja nicht für ein Leben mit Jesus Christus entschieden, wie man heute vielleicht so formuliert. Hast du dich schon für Christus Jesus entschieden? Nein, Paulus hat sich nicht für Jesus entschieden. Er ritt da nicht nach Damaskus und dachte so, und jetzt entscheide ich mich mal für Jesus. Sondern Jesus hat ihn vom hohen Ross geschmissen. Und Peter Wick sagt, Paulus hat sich etwas so sehr für Jesus entschieden, wie sich heute jemand entscheidet, von einem Radar geblitzt zu werden. Ja, das passiert, oder? Oder entscheidet man sich nicht dafür? Und genauso wurde Paulus auch geblitzt. Ja. Und darum, die Taufe ist dann nicht die Antwort des Glaubenden, so ich glaube und ich lasse mich jetzt taufen, sondern die Taufe zeigt, was Gott tut. Es drückt aus, was Gott getan hat. Dass alles nur Gnade ist. Und so wird darauf hingewiesen, dass auch bei der Taufe Gott der eigentlich Aktive ist und der Täufling nur der Empfangende. Das sind jetzt einige Argumente für die Kindertaufe. Ich möchte diese gerne einordnen. Zur Beschneidung möchte ich darauf hinweisen, dass es sicherlich wahr ist, dass die Taufe und die Beschneidung in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Aber es gibt trotzdem etliche Unterschiede. Beispielsweise wurden im Alten Bund nur männliche Kindlein beschnitten. Aber im Neuen Bund sollen sich Männer und Frauen taufen lassen. Galater 3,27, ihr habt mit der Taufe ja Christus angezogen, ein Vers später, so ist weder Mann noch Frau in Christus. Da sehen wir schon einen deutlichen Hinweis. Übrigens war es auch so im Alten Bund, dass Erwachsene beschnitten wurden, die gar nicht glaubten. In 1. Mose 17, Vers 10 und folgende steht, und man soll die Nachkommen beschneiden oder auch die, die um Geld erkauft worden sind, sollen unbedingt beschnitten werden. Also mit anderen Worten, wenn du einen Knecht kaufst, einen Sklaven, das ist jetzt hier nicht das Thema die Sklaverei, aber das gab es damals, also wenn du einen Sklaven kaufst als Israelit, dann musst du ihn beschneiden lassen. Auch wenn der überhaupt nichts mit dem biblischen Glauben, mit dem monotheistischen Glauben des Volkes Israels zu tun haben wollte. Die Beschneidung war also ein rein äußerliches Zeichen und hatte nichts mit einer innerlichen Glaubenshaltung oder sogar eine Rettung zu tun, geistlich gesehen. Neutestamentlich wird auch klar gemacht, dass die wahre Beschneidung gar nicht die äußere Beschneidung ist, sondern etwas Inwendiges und Geistliches. Paulus schreibt in Römer 2, 29, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Ein paar Kapitel später, Römer 9, 6, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Wer ist ein wahrer Israelit? Derjenige, der im Herzen glaubt, der nicht nur äußerlich beschnitten ist, sondern der innerlich beschnitten ist. Interessant ist hier auch, mal ganz genau hinzuschauen bei Kolosser 2, Vers 11. Das ist ja so der Hinweis, der ins Feld geführt wird für die Kindertaufe. Aber dort steht in Kolosser 2, Vers 11, steht eben eine Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Also die Taufe wird hier nicht mit der Kinderbeschneidung gleichgesetzt, sondern mit der Herzensbeschneidung. Hesekielbrief. Das Entscheidende ist nicht die äußere Beschneidung, sondern Gott will uns im Herz beschneiden. Er will uns ein neues, ein lebendiges Herz geben. Und die Taufe ist also Kolosser 2 parallel gesetzt mit der Herzensbeschneidung und nicht mit der Kindleinsbeschneidung, wenn man das so formulieren will. In der neutestamentlichen Bundesgemeinde ist man auch nicht Teil durch Hineingeburt ohne Glauben, sondern die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Ich finde in der Bibel nie irgendeinen Hinweis, dass die Gemeinde für Gott ein Corpus per Mixtum ist. Also ein durchmischter Leib bestehend aus Gläubigen und Nichtgläubigen, wie das heute oft gelehrt wird. Nein, von Gottes Perspektive aus gehört zur Gemeinde nur, wer bekehrt und wiedergeboren ist, wer eine Geistestaufe erlebt hat, wer glaubt. Dass heute in der Praxis, wahrscheinlich auch bei uns in der Gemeinde, zugleich Gläubige wie Nichtgläubige sind, das ist ein anderes Thema. Wir können nicht ins Herz schauen. Aber aus Gottes Perspektive gehört nur zur Gemeinde, wer wirklich im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Also Mitglied der Gemeinde werde ich nicht durch die natürliche Geburt. Jemand sagte mal, Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Das ist ganz wichtig. Mitglied der Gemeinde werde ich nicht durch die natürliche Geburt, sondern nur durch die Wiedergeburt und rettenden Glauben. Die Aufnahme in die Kirche erfolgt freiwillig, geistlich und innerlich. Der Eintritt ins Bundesvolk im Alten Testament ist also ganz anders wie der Eintritt ins neutestamentliche Bundesvolk. Dann zum zweiten Argument zu den Haustaufen. Hier möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass die Haustaufen weder für die eine noch die andere Position entscheidend sind. Also die Haustaufen sagen einfach nichts aus darüber, ob man als Kind oder als Erwachsener getauft werden soll. Denn es wird uns hier einfach vieles nicht gesagt. Was uns gesagt wird, ist immer, dass der Hauptprotagonist, der sich taufen ließ, zuerst glaubte. Dann wird ergänzt und sein Haus lässt sich auch taufen. Jetzt wird uns aber nicht gesagt, glaubten die auch, schwammen die mit, also so im Bild gesprochen, ja, kollektivistisch einfach auch noch taufen und die gehören auch dazu so, oder war da immer auch Glaube dabei. Es wird uns auch nichts gesagt darüber, ob Säuglinge dabei waren. Es wird uns nicht gesagt, zu welchem Alter man das Evangelium verkündigt hat und wer dann genau getauft wurde. Es gibt aber einen kleinen Hinweis darauf in der Bibel, dass das ganze Haus gläubig wurde. 1. Korinther 16, 15 schreibt Paulus, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass sie die Erstlinge in Achaia sind und sich selbst in den Dienst der Heiligen gestellt haben. Also Paulus setzt dort wie voraus, dass das Haus des Stephanas sich jetzt auch in der Gemeinde investiert, also wohl Glauben hat. Ich möchte hier betonen, es wird nicht deutlich, dass ob auch Säuglinge und kleine Kinder bei den Getauften dabei sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich halte es aber für problematisch, eine Lehre auf der Grundlagung von etwas zu machen, was nicht steht. Das erachte ich für problematisch. Ich denke, das Schweigen der Bibel, es kann immer bedeuten, man darf oder man darf nicht, aber es kann nie bedeuten, man soll. Und auch die Tradition, dass sehr früh Kinder getauft wurden, bedeutet noch nicht, dass es auch richtig ist. Auch die Tradition sollte normierte Norm sein und nicht normierende Norm. Also die Tatsache, dass sehr früh und mehrheitlich in der Kirchengeschichte Kinder getauft worden sind, bedeutet nicht, dass auch die heutige Praxis deshalb die Kindertaufe sein muss. Sondern die Tradition sollte eine normierte Norm sein und nicht eine normierende Norm für uns heute. Worauf ich auch noch hinweisen möchte bei den Haustaufen, woraufhin meines Erachtens viel zu wenig hingewiesen wird in der Literatur, ist der kulturelle Aspekt. Ich meine, wir sind in der Schweiz ja in einer so individualistischen Gesellschaft. Wenn sich heute jemand taufen lässt, ist das total individualistisch, weil Glaube ist ja etwas Innerliches, etwas Persönliches, etwas Privates. Aber damals, in der damaligen Kultur, also auch heute noch im dortigen geografischen Kontext, ist das ja viel gemeinschaftlicher. Da ist völlig klar, dass ein ganzes Haus sich bekehren kann. Und ich denke, in einem solchen Kontext bedeutet die Taufe, er und sein Haus, etwas ganz anderes, wie in unserem Kontext er und sein Haus bedeutet. Das aber nur noch so eine Ergänzung. Dann zum dritten Argument, der Ausschluss der Kinder. Jesus segnete die Kinder, er taufte sie nicht. Und da die Taufe nicht heilsnotwendig ist, bedeutet der Ausschluss der Kinder von der Taufe eben gerade nicht, dass jemand vom Reich Gottes ausgeschlossen wird. Genauso wie die Taufe der Kleinkinder nicht rettet, bewirkt ja nicht das Heil. Also nur weil Kinder getauft werden, gehören sie ja deswegen nicht automatisch zum Reich Gottes. Die Taufe, so sind sich protestantische Theologen großmehrheitlich einig, versinnbildlicht ja die Wiedergeburt. Im baptistischen Sinn geschieht die Taufe als Sinnbild für den Glauben nachher. Und im pädobaptistischen Verständnis geschieht die Taufe vor dem Glauben. Also im pädobaptistischen Verständnis versinnbildlicht die Taufe die Wiedergeburt, die noch folgt. An dieser Stelle möchte ich auch noch zu bedenken geben, dass wenn man ganz stark für die Kindertaufe eintritt, man eigentlich auch ganz stark dafür eintreten sollte, dass Kleinkinder schon zum Abendmahl zugelassen werden müssen. Und da ist ja dann klar von der Bibel her, dass das nicht geht, weil jeder soll sich ja zuerst prüfen. Es braucht das Unterscheidungsvermögen, damit man das Abendmahl nach 1. Korinther 11 nehmen darf. Mal ganz abgesehen davon, dass Säuglinge wohl das Brot und den Wein nicht so ganz vertragen, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt noch etwas. Man will durch die Kindertaufe Kinder nicht vom Reich Gottes ausschließen. Ich meine aber, dass gerade die Tatsache, dass Kinder getauft wurden und werden, viele Menschen unwissentlich vom Heil ausschließt. Ich kenne Menschen, die sagen, ich brauche keine Bekehrung. Ich brauche nicht diesen persönlichen Glauben. Ich bin ja getauft. Ich bin ja gerettet. So wird unwissentlich suggeriert, dass Menschen, die getauft sind, gerettet sind. Und ich meine, so wie ich die Bibel verstehe, sind sie es nicht automatisch. Und so haben wahrscheinlich manche den Eindruck, ich bin ja gerettet und sie sind es nicht. Meine Erfahrung, so wie ich das Ganze betrachte, ist auch oft so, dass sogar in bibeltreuen Gemeinden, wo die Kindertaufe praktiziert wird, es oft zu einem Problem der zweiten Generation kommt. Die erste Generation macht das oft sehr verantwortlich, sehr gut, auch verantwortbar. Aber irgendwann kommt dann wie so ein sakramentales Verständnis, wie automatisch auch auf, in Gemeinden, in denen die Kindertaufe praktiziert wird. Und noch zum letzten Argument, der Glaube ist ein Geschenk. Da möchte ich ganz deutlich betonen, jawohl, der Glaube ist ein Geschenk. Unsere Rettung ist nur Gnade. Die Taufe rettet so wenig, wie meine Bekehrung mich rettet. Ich habe mich bekehrt, das rettet nicht. Das ist ein falsches Verständnis, ein Werksverständnis. Nein, nicht, dass ich mich bekehrt habe, rettet mich, sondern dass Jesus Christus für mich gestorben ist, auferstanden ist, für mich gelebt hat und mich zu sich ziehen möchte. Gottes Ja zu mir ist viel, viel entscheidender als mein kleines Ja zu Gott als Antwort. Nun aber ist die Taufe eben genau das, was auch die Bekehrung ist. Der Buße und der Glaube ist einfach die Folge von Gottes großem Ja zu mir. Gottes großes Ja zu mir erfordert eine angemessene Reaktion, die angemessene Antwort auf das, was Jesus für uns tat. Die angemessene Antwort auf das Evangelium ist Buße und Glaube und dann die Taufe. Also aus all diesen Argumenten und Gründen, die ich jetzt angefügt habe, bin ich sehr stark zur Überzeugung gelangt, dass die Glaubenstaufe, also die Taufe, die dem Glauben folgt, die Taufe ist, die wir in der Bibel haben und darum auch die Taufe ist, wie Gott sie sich wünscht.